ARD.
SWR Kultur. Forum. Von Raub bis Totschlag. Ab wann sind Kinder schuldfähig? Diebstahl, Körperverletzungen und Schlimmeres. Die Kinder- und Jugendkriminalität nimmt zu, das zeigen die Zahlen der Polizei für 2023. Besonders besorgniserregend, viele Tatverdächtige sind sehr jung. Bei Kindern gibt es ein Plus von 12%. Nach deutschem Recht sind unter 14-Jährige allerdings nicht schuldfähig. Deshalb diskutieren ab morgen die deutschen Justizminister bei ihrem Treffen darüber, ob die Strafmündigkeit herabgesetzt werden soll. Von 14 auf 12 Jahre. Könnte das helfen, die Kriminalitätszahlen zu senken? Wann sind Kinder alt genug, um zu erfassen, was sie tun? Und warum werden Kinder überhaupt zu Tätern? Darum geht es heute in der Sendung Forum bei SWR Kultur. Ich rede darüber mit diesen Gästen. Rainer Becker, Ehrenvorsitzender der Ständigen Kindervertretung bei der Deutschen Kinderhilfe und Polizeidirektor außer Dienst. Professor Dr. Med-Jörg Fegert, ärztlicher Direktor der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm. Und mit Theresia Höhing, Professorin für Recht der Kindheit und Jugend an der Universität Kassel. 104.000 tatverdächtige Kinder unter 14 Jahren hat die Polizei 2023 ermittelt, so steht es in der Kriminalstatistik. Hat Sie diese Zahl überrascht, Frau Höhing?
Nein, diese Zahl hat mich und die anderen, die sich damit intensiv beschäftigen, überhaupt nicht überrascht. Sie ist höher als die im Vorjahr. Das war zu erwarten, dass nach Corona die tatverdächtigen Zahlen ansteigen, haben alle, die sich damit auskennen, prognostiziert. Es ist natürlich eine Zahl, die unsere Aufmerksamkeit verdient und die differenzierter Betrachtung verdient. Das werden wir vielleicht im Verlauf auch noch machen. Aber es ist keine schockierende, überraschende Zahl.
Gibt es denn einen Fall aus dem vergangenen Jahr, der Ihnen vielleicht besonders nachgegangen ist?
Naja, natürlich sind die prominenten Fälle schwerster Delikte, bleiben einem im Gedächtnis. Aber gleichzeitig lenken die natürlich auch die Aufmerksamkeit darauf, dass es sich bei diesen schweren und schwersten Fällen um Ausnahmen handelt. Der allermeiste Bereich von Kinder- und Jugendkriminalität, wie sie im Hellfeld auftaucht, ist im Bagatellbereich zu verordnen.
Also dann in der Annahme, dass das hoffentlich Ausnahmefälle sind, habe ich hier ein paar aus den letzten Wochen, nur aus den letzten Wochen. Also Uetersen bei Hamburg, ein 12-Jähriger wird von einem Gleichaltrigen ins Gesicht geschlagen und gewürgt. Die Szene wird gefilmt. Ulm, mehrere Jugendliche im Alter von 13 bis 15 treten und stoßen zwei 8-jährige Kinder, bedrohen sie mit einem Messer und überfahren den Fuß des einen Kindes mit einem E-Scooter. Dortmund, ein 13-Jähriger verletzt einen 15-Jährigen lebensgefährlich mit einem Messer. Ebenfalls Dortmund, ein 13-Jähriger ersticht einen Obdachlosen. Herr Fegert, müssen wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass schon Kinder kriminell sein können?
Ja, da müssen wir uns dran gewöhnen, aber das war auch früher schon so. Also die Debatte kommt eigentlich alle Wahljahre oder Vorwahljahre wieder und sie greift meines Erachtens zu kurz, weil sie unterstellt, dass man durch eine Verschiebung einer Altersgrenze Probleme lösen könnte. Ich finde es ganz wichtig, dass wir heute über die Probleme reden, weil die sind real da und unsere Reaktionsmöglichkeiten. Und da muss ich als jemand, der in der Praxis arbeitet, der in der Krankenversorgung Jugendlichen mit massiven Schwierigkeiten, Kinder und Jugendliche versorgt, sagen, es ist enorm schwierig, Plätze für solche Kinder zu finden, wo sie dann betreut werden können, wo man ihnen auch hilft, auf den rechten Weg zu kommen. Also ich denke, wie können wir darauf reagieren, ist eine ganz wichtige Frage. Und die Frage nach dem Strafmündigkeitsalter, die stellt sich eigentlich nur im Kontext dieser Reaktionsmöglichkeiten.
Welches ist denn das jüngste Kind, das Ihnen als Delinquent untergekommen ist?
Mir, ein 8-Jähriger.
Wofür wissen Sie das noch?
Der mit 7 angefangen hat, sehr brutal Tiere zu quälen und der dann Mitschüler isoliert und gequält hat. Mehr Details will ich jetzt so hier nicht nennen.
Die Zahl der kindlichen und jugendlichen Täter ist in den letzten Jahren fast überall deutlich gestiegen. Andererseits, so sagt der Kriminologe Tobias Singelstein, seien die Zahlen verglichen mit Daten von vor 25 Jahren auf einem sehr niedrigen Stand. Ist es dann vielleicht doch nicht so dramatisch, Herr Becker?
Man muss das immer in Relation sehen, auch zu der Bevölkerung. Ich glaube genauso wie Herr Fegert nicht daran, dass man dann einfach, indem man eine Altersgrenze verschiebt, Probleme großartig lösen kann. Aber es gibt eine gewisse Grunderwartung der Menschen in diesem Land, die stark verunsichert werden durch solche spektakulären Fälle. Und da ist es schon ein Unterschied, ob man dann irgendwo sagt, die gehen straffrei aus, ganz gleich, was danach mit ihnen geschieht. Oder man sagt, sie werden bestraft. Die Menschen haben halt eine gewisse Erwartungshaltung, so dass ich Verständnis habe für solche Forderungen. Wir haben in Deutschland, wenn ich mich jetzt recht erinnere, rund 9,5 Millionen Kinder. Und wenn wir dann sehen, dass die Zahlen bei Gewaltdelikten unter 14 2023 12.377 Fälle waren, wenn man das in die Relation zu den ganzen Millionen sieht, dann sind das in der Tat Ausnahmefälle. Aber Ausnahmefälle vermögen eben extrem zu beunruhigen. Und dann geht es darum, wie schützen wir uns vor solchen Kindern, wie schützen wir auch diese Kinder, so weiterzumachen.
Und jeder Fall, würde ich sagen, ist sicher auch einer zu viel, ne, Frau Höhing?
Ja, natürlich ist jeder Fall einer zu viel, aber vielleicht, wenn ich noch zwei Anmerkungen zu den Zahlen machen darf. Ich glaube, dass diese Einordnung in Langzeitperspektiven extrem wichtig ist und dann sehen wir eben über die letzten 20, 30 Jahre große Berge an tatverdächtigen Kindern und Jugendlichen, dann sind die Zahlen sehr lange gesunken und jetzt steigen sie in verschiedenen Bereichen wieder. Aber gerade was die Zahlen der letzten Jahre angeht, gilt der Anstieg übrigens für alle Altersgruppen, auch für die ganz Alten. Und dann doch noch ein dritter Aspekt. Es ist völlig klar, dass die gestiegene Aufmerksamkeit für irgendein Phänomen immer dazu führt, dass auch mehr von den Fällen sichtbar werden. Das ist ja auch vielleicht gar nicht schlecht. Es gibt ein Problem in der Gesellschaft, die Aufmerksamkeit wird darauf gerichtet und plötzlich sieht man, wie groß es ist. Und wenn mehr Aufmerksamkeit auf Jugendkriminalität gerichtet wird, dann wird auch mehr in diese Richtung ermittelt. Und oh Wunder, wenn Sie eine Ermittlungsgruppe Raub im Kindes- und Jugendalter in irgendeiner Polizeidirektion einrichten, werden Sie mehr Fälle finden. Ich will das gar nicht kritisieren als problematisch, es ist nur wichtig für die Einordnung der Zahlen.
Heißt es also, dass Kinder heute nicht unbedingt gewalttätiger sind als früher? Was weiß ich, vor 20 Jahren?
Also wenn man sich die Erzählungen, ich bin ja ein Mädchen gewesen, ne? Also wenn man war auf einer Mädchenschule, wenn man sich die Erzählungen von Männern und Jungs anguckt und auch Datenberichte, dann gab es Formen auch von durchaus massiver Gewalt unter Kindern und Jugendlichen, von Kindern und Jugendlichen auch an Älteren, hat es immer in unterschiedlichen Formen gegeben. Wir haben jetzt das Thema mit der medialen Aufmerksamkeit und dem Filmen, was ganz andere Bekanntheit von Fällen, aber auch natürlich ganz andere Motive, psychische Motive davon, Dinge zu tun, um sich zu brüsten, dann entsprechend zu filmen, produziert. Wir haben, und das ist ja gut, eine geringere Toleranz von Gesellschaft gegenüber Gewalt. Also, dass sich Jungs auf dem Schulweg mal gepflegt schubsen, finde ich jetzt auch nicht so schön, aber dass dann gleich das Auto anhält und die Polizei ruft und sagt Kindergewalt, das muss man auch vielleicht nicht immer genauso sehen. Und es wird ja auch viel problematisiert, die Frage, wie Jungs sinnvoll mit ihren Ausdrucksformen und ihrem Umgang miteinander das sinnvoll erlernen, ohne zu erfahren, dass Gewalt ein gutes Mittel zur Lösung von Problemen ist. Das ist eine gesellschaftliche Herausforderung, die wir haben, mit der wir umgehen müssen, die aber auch keineswegs neu ist.
Also Sie sagen, viele Fälle werden sichtbarer. Schauen wir ansonsten mal, was vielleicht noch dazu führt, dass in jüngerer Zeit die Zahlen doch wieder zunehmen. Corona-Folgen wurden schon genannt.
Das eine ist, dass es ganze Generationen von Kindern und Jugendlichen gibt, denen 2 Jahre Erfahrung draußen in der weiten Welt in sozialen Situationen unter Gleichaltrigen fehlen. Die haben sie nicht machen können, die müssen sie nachholen, die holen sie in unangemessener Weise nach, zum Teil die holen sie konzentriert nach, zum Teil. Wir haben Kinder und Jugendliche, die wirklich ganz schwere psychische Belastungen aus dieser Zeit mitnehmen, weil sie isoliert waren. Die Frage, wie viel mehr elterliche Gewalt es gab in dieser Zeit, ist noch nicht richtig gut untersucht. Und was ich auch wichtig finde, ist diese gesamtgesellschaftliche Verunsicherung durch Corona, durch Kriege, Klimawandel, wie auch immer. Die Kinder, die selber schwierige Erfahrungen gemacht haben in der Corona-Zeit und auch danach, haben zum Teil Erwachsene als Gegenüber, die auch nicht mehr die positiven, starken Rollenbilder, Leitungspersonen, grenzsetzenden Personen, liebhabenden Personen sind, die sie eigentlich sein müssten. Also wenn verunsicherte Kinder auf verunsicherte Erwachsene treffen, die ihnen nicht vermitteln können, wird schon, und das ist das, das und das ist übrigens gut und das ist schlecht und andere finden was anderes gut und anderes schlecht und damit können wir umgehen, dann sind das extrem schwierige Bedingungen für Kinder zum Aufwachsen im späten Kindesalter und frühen Jugendalter.
Ich würde das noch ergänzen wollen. Wir haben ja auch sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund. Und was die alles auf der Flucht erlebt haben oder im Krieg, das prägt natürlich auch. Und ich teile das alles, was Sie sagen, Frau Höhing. Aber ich habe immer noch ein Problem. Wie vermitteln wir das der ganz normalen Bevölkerung, die natürlich jetzt, Sie haben es angesprochen, in diesen Krisenzeiten sich selber Sorgen macht um ihre Existenz, um ihre Sicherheit, um ihre Kinder und alles Mögliche. Es geht darum, Sicherheit zu gewährleisten. Und dazu gehört natürlich auch die subjektive Sicherheit, wie sich diese Menschen fühlen und wie wir die erreichen können. Und das bei Fachkräftemangel ohne Ende, bei einer Justiz, die am Ende ist, was Personal angeht, einer Polizei, die am Ende ist, was Personal angeht, das ist nicht ganz einfach.
Also das Erste, was wir der Bevölkerung, glaube ich, schon vermitteln müssen, ist, dass unser Jugendstrafrecht ein Erziehungsstrafrecht ist. Also die Sehnsucht quasi nach dem durchgreifenden Staat, die muss man, glaube ich, auf einer anderen Ebene diskutieren. Es geht hier immer um den einzelnen Jugendlichen. Und ich möchte noch mal einen Fakt reinbringen. Wir haben ja schon die Jugendhilfestatistik vom Statistischen Bundesamt. Und da sind die Kinderschutzmeldungen gestiegen während der Corona-Zeit. Und zum ersten Mal seit zig Jahren sind die Hilfen abgesunken, weil die Institutionen nicht mehr funktioniert haben, weil die Jugendämter teilweise nicht in der Lage waren, Hilfen zu vermitteln. Also wir haben schon eine Generation von Kindern, die zu kurz gekommen sind. Das hat auch der Deutsche Ethikrat ganz klar festgestellt und hat das als eine Frage der Generationengerechtigkeit formuliert, dass wir den Kindern diesen erzieherischen Bedarf auch erfüllen müssen. Es geht hier darum, wie wird man den einzelnen Kindern am besten gerecht. Gleichwohl würde ich zwei Problembereiche ansprechen wollen. Das sind die Taten, die dann oft auch noch gefilmt werden, die wirklich massive Gewalttaten sind, die natürlich starke Empörung auslösen und die Nachahmer mit sich bringen und die durch die neuen Medien auch ein neueres Phänomen in der Verbreitung sind. Und das Zweite sind Seriendelikte von Kindern, die anfangen quasi so massiv zu klauen, dass sie mit 14 dann zum ersten Mal verurteilt werden, schon eine so lange kriminelle Karriere haben. Wir kennen die oft unter dem Begriff Systemsprenger oder wie man sie bezeichnen will. Das sind wirklich Fälle, wo wir eigentlich mit unseren Reaktionen den Entwicklungen hinterherrennen. Mhm. Und das wäre mir wichtig, dass wir das inhaltlich diskutieren.
Mhm. Das können wir gerne tun, um nochmal zurückzukommen auf das Thema, um welche Delikte es hier geht. Es ist ja so, dass Mord und Totschlag, wir haben es schon angedeutet, extrem selten sind bei Kindern. Rund ein Drittel der Fälle, da geht es um Diebstahl. Immerhin fast jeder fünfte Delikt ist ein Aggressionsdelikt. Um nochmal dabei zu bleiben, woher denn diese Gewalt kommt, Herr Fegert, was gibt es denn da für Risikofaktoren, außer denen, die wir schon genannt haben?
Na, das männliche Geschlecht. Frau Höhing hat es vorhin vornehm formuliert und gesagt, ich war ein Mädchen. Also wir haben eine ganz klare Jungenwendigkeit. Ne? Aggression und auch andere kriminelles Verhalten ist jungenwendig deutlich stärker bei Jungs vorhanden. Dann haben wir eine Milieuabhängigkeit. Das heißt, es hängt von den Erziehungsrahmenbedingungen ab. Und da mussten wir während Corona beobachten, dass die Schere eigentlich auseinandergegangen sind. Wer also in einer Einfamilienhaussiedlung gewohnt hat, einen Garten hatte, kam relativ gut durch Corona durch. Wer gar nicht mehr raus konnte, wer durch Eltern, die nicht verfügbar waren, weil sie im Einsatz waren, weil sie unverzichtbar waren, eigentlich auch nicht richtig betreut war, der hatte andere Probleme. Und dann haben wir ein Phänomen, das quasi die Moralentwicklung und die körperliche Entwicklung, das rede ich mal ein bisschen mehr als Arzt und als entwicklungspsychotherapeutisch Erfahrener, nicht immer gleichzeitig erfolgt. Bei den Mädchen beginnt der Gehirnumbau in der Pubertät früher und bei den Jungs etwas später. Und wir haben ganz typisch zwischen 12 und 14 ein Alter mit deutlich geringerer Steuerungsfähigkeit und mehr Impulsivität. Also das sind Sachen, die wir eigentlich biologisch schon immer hatten und die sich auch nicht verändert haben.
Also das ist natürlich ein großes Thema. Wann sind Kinder reif genug, um Verantwortung zu übernehmen für ihre Taten und wann wissen sie, was sie tun? Bevor wir dazu kommen, wollte ich Sie noch gerne fragen, wenn Kinder denn Täter werden, kann man da davon ausgehen, dass die Eltern versagt haben?
Das würde ich so pauschal nie sagen, weil Blaming the Parents ist ein Konzept, was unheimlich viel Schaden angerichtet hat. Es gibt sicher ganz, ganz selten, und das ist auch ein sehr heikles Gebiet, manche Kinder, die sehr, sehr früh einen Drang haben, solche Dinge zu machen. Früher hat man die im englischen Bereich immer noch als Psychopath bezeichnet, die kalt, emotionslos sind, die häufig mit Symptomen wie Tiere quälen und so weiter anfangen. Da sind sehr viele Elternhäuser überfordert. Was wir aber auch sehen müssen, ist, dass viele Eltern ja selbst in ihrer eigenen Erziehung, in ihrer eigenen Kindheit Gewalt erlebt haben. Und da sehen wir, dass die Neigung, das weiterzugeben, Gewalt in der Erziehung, gerade bei den Vätern, deutlich häufiger ist, wenn man selber Gewalterfahrungen hat. Das macht manchmal auch Unterschiede zwischen Bevölkerung mit Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund aus in der Akzeptanz von Körperstrafen und überhaupt von Gewalt in der Durchsetzung von Interessen.
Und gleichzeitig muss man eben auch sagen, dass sehr viele Kinder auch unter solchen Bedingungen keine Straftaten begehen und umgekehrt auch schwere Taten begangen werden von Kindern, wo man denken sollte, naja, also das sind jetzt nicht auf evidente, eklatante Weise benachteiligte Bedingungen. Menschen machen komische Sachen, Kinder machen besonders viele merkwürdige Dinge, geraten unter den Einfluss von Peers, von Vorstellungen, die sie in die falsche Richtung lenken. Mhm. Vielleicht auch durch die Medien in einer Weise, dass das erst relativ spät sichtbar wird. Ja, schwere Taten fallen in aller Regel nicht vom Himmel. Die haben eine Geschichte, Bedingungen, unter denen sie entstanden sind, und zu denen gehört natürlich auch die Familie, aber auf eine, glaube ich, komplexere Weise, als man sich das auf den ersten Blick vorstellen mag. Und soziale Systeme haben einen Anteil an der Entwicklung von Kindern, aber da ist auch viel Eigensinnigkeit und eben eine Kombination von sehr unterschiedlichen Bedingungen, die da eine Rolle spielt.
Ich sehe auch, dass da eher mehr Faktoren eine Rolle spielen. Häusliche Gewalt oder sexualisierte Gewalt in der Kindheit und Jugend ist ein sehr wichtiger Faktor. Aber natürlich auch, wie dann unser System damit umgeht. Einerseits wird jetzt die häusliche Gewalt völlig zu Recht geächtet. Frau Faeser, Frau Paus rufen dazu auf, mehr anzuzeigen. Die Polizei ruft dazu auf. Gleichzeitig haben wir noch nicht mal eine Erhebung, was eigentlich aus diesen Fällen geworden ist. Und es gibt Anzeichen, dass wir ganz viele Verfahrenseinstellungen haben, wo Familienrichter, denn insbesondere wenn es um Sorgerechtsfragen geht, das komplett ignorieren und sagen, es wurde ja nur die Frau geschlagen und nicht das Kind. Und das bekommen natürlich auch die Beteiligten unbewusst, manchmal auch bewusst mit. Und das macht sich natürlich gar nicht gut, wenn wir Kindern sagen, sie sollen gewaltfrei aufwachsen, sie sollen keine Gewalt ausüben und sie sehen in ihrem engsten Umfeld, dass dort Gewalt Normalität ist und dass die Justiz dann offensichtlich noch nicht mal ein Interesse daran hat, das zu verfolgen.
Sie haben gesagt, Frau Höhing, dass Kinder halt komische Sachen machen, Menschen überhaupt machen komische Sachen. Kann man trotzdem davon ausgehen, dass Kinder die anderen etwas antun, also wirklich mit dem Messer auf sie losgehen, dass die in großer Not sind?
Also das hat eine Geschichte und bestimmt machen die das nicht genussvoll und instrumentell, abgesehen vielleicht von irgendwelchen drastischen Ausnahmen. Aber Handeln hat ja eine Funktion, einen Sinn. Und entweder will man will imponieren, man will Druck ablassen, man weiß sich nicht anders zu helfen. Und insofern würde ich die Formulierung sagen, also sozusagen zu gucken, in welcher Not sind die und wie kann ich diese Not lindern? Und damit wird auch dann gleich der Blick gelenkt auf die richtige Reaktion. Was ist der Hintergrund, der Sinn dieser Handlung und wie kann ich daran was ändern? Und da ist dann übrigens Strafrecht ein relativ schlechtes Instrumentarium.
Wobei natürlich die Not erstmal dann für denjenigen aufkommt, der so einem Kind mit Messer gegenübersteht. Mhm. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen.
Mhm. Selbstverständlich, ja.
Not möchte ich nicht, wenn ich das noch kurz sagen darf, nicht als auf jeden Fall irgendwie psychisch krank oder psychisch auffällig verstanden wissen. Weil das ist oft auch so ein Reflex zu sagen, wer sowas tut, der kann doch nicht in Anführungszeichen normal sein. Diese Taten sind abnormal, aber viele dieser Jugendlichen sind psychisch relativ normal entwickelt. Wir haben einen Teil psychisch kranker Straftäter, die auch zum Zeitpunkt der Tat quasi unter einer massiven Belastung liegen. Und wir haben andere, die sehr starke Auffälligkeiten in der Aggression haben, weil sie sich eigentlich immer benachteiligt fühlen, die eigentlich sich überall angegriffen werden. Das sind oft Kinder, die selber traumatische Erfahrungen hatten. Wir müssen da wirklich sehr, sehr differenzieren. Aber es gibt auch Kinder, wie Frau Höhing vorhin auch schon gesagt haben, mit einer relativ wohlbehüteten, normalen Vorgeschichte, die Taten begehen, die man sich so eigentlich nicht vorstellen kann.
Ich möchte das vielleicht mit einem Beispiel auch nochmal unterstreichen. Ich war selber überrascht, aber offensichtlich ist das seit Jahren immer schon so gewesen. Bei den Delikt des sexuellen Missbrauchs von Kindern, also unter 14-Jährigen, da haben wir 10% der Tatverdächtigen, die selber unter 14 sind. Da muss man sich natürlich fragen, was waren das für Taten, wo haben sie sich ereignet, wer hat das überhaupt angezeigt, wo die ja nicht strafmündig sind. Aber 10% ist natürlich eine sehr hohe Zahl. Und weitere 20% kommen zustande durch Jugendliche. Im Grunde Kinder und Jugendliche, die dabei sind, ihre eigene Sexualität zu finden, die aber natürlich ganz massiv Grenzen überschritten haben. Da brauchen wir natürlich auch mehr Forschung und man darf es auch nicht schönreden. Aber wir müssen halt uns mit den Problemen auseinandersetzen und uns fehlen oftmals natürlich auch Zahlen über das Lagebild in echt.
Herr Fegert, ich habe noch eine Nachfrage an Sie. Sie haben gesagt, es gibt Kinder, die auffällig werden, Kinder, die aus behüteten Familien kommen, so haben Sie es, glaube ich, formuliert, bei denen man sich nicht vorstellen kann, dass die sowas tun, was sie dann tun. Gibt es dann da irgendeinen Auslöser, irgendeinen Trigger, irgendeinen Moment, wo man im Nachhinein sagen kann, das war das Problem?
Also oft ist das Problem dann auch eine gewisse soziale Isolation. Also wir haben ja eine Form von Jugendkriminalität, wo man eingebunden ist in Gruppen und wo eine Gruppe zusammen Blödsinn macht. Das gab es schon immer und das ist was relativ Häufiges. Und Anführer von so einer Gruppe spielen dann oft eine große Rolle, wenn dann zum Beispiel eine Person angegriffen, misshandelt wird und andere die Kamera drauf halten. Ich denke aber bei Ihrer Frage an so Fälle, die mir vor Augen schweben, von Kindern, die sich über 2-3 Jahre mit Videospielkonsum isoliert haben, Tag und Nacht eigentlich gespielt haben, nicht mehr erreicht wurden von außen und die immer aggressivere Fantasien hatten, häufig welche, die auch Mobbing-Erfahrungen in ihrem sozialen Umfeld hatten, eher ein sozial vermeidendes Verhalten und sich irgendwie in sich zurechtgelegt haben, dass sie sich an dieser ungerechten Welt, an diesen anderen rächen müssen. Wir haben das auch im Hintergrund von verschiedenen School-Shootings, Amokläufen, solche Biografien mit einer längeren sozialen Isolation und immer stärkeren Gewaltfantasien. Also auch das gibt es in Elternhäusern, die das nicht so stark bemerken.
Von Raub bis Totschlag, ab wann sind Kinder schuldfähig? Das ist das Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit Rainer Becker von der Deutschen Kinderhilfe, dem Jugendpsychiater Professor Jörg Fegert und der Expertin für Kinder- und Jugendrecht Theresia Hönk. In Deutschland sind Kinder erst ab 14 Jahre schuldfähig, also wenn sie Jugendliche werden. Welche Folgen hat es derzeit für Kinder, wenn sie eine Straftat oder sogar ein Verbrechen begehen? Was passiert dann?
Erstmal wird natürlich trotzdem ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, um dann festzustellen, dass dieses Kind schuldunfähig ist. Deswegen spricht man auch bis 14 nicht von Tätern, sondern nur von Tatverdächtigen. Und dann wird versucht, durch das Jugendamt auf dieses Kind Einfluss zu nehmen. Ob das reicht, darüber müssen wir nachdenken. Und es gab eben auch sehr viele Konzepte. Es sind ja immer so ideologische Experimente, die mich manchmal stören. Da gab es mal das Schlagwort Menschen statt Mauern. Sowas hört sich ganz toll an. Aber es gibt eben Kinder, die auch mal temporär zumindest weggeschlossen werden müssen, um die Allgemeinheit vor ihnen zu schützen und um sie vor sich selber zu schützen und überhaupt auf sie einwirken zu können. Und wir haben zurzeit ganz große Defizite. Wir haben in ganz vielen Bundesländern keine oder so gut wie keine geschlossenen Heime, um solche Kinder dann auch mal eine Weile geschlossen unterzubringen. Und das kann man ihnen nicht selber überlassen. Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, okay, im Jugendstrafvollzug bei schweren Straftaten haben wir Jugendstrafanstalten. Die sind aber personell natürlich auch jetzt mittlerweile am Limit. Ansonsten ist mir das relativ egal, wie man das nennt, ob man eine Ausbildung macht oder einen Schulabschluss erwirbt in so einer betreuten Einrichtung, wo die auch geschlossen sein muss, zumindest in bestimmten Fällen. Aber ich meine, jedes Bundesland sollte mindestens eine solcher Einrichtung haben, wo man gezielt auf solche Jugendlichen einwirken kann.
Der 13-Jährige, der in Dortmund mutmaßlich einen Mann mit Messerstichen getötet hat, der befindet sich in einer geschlossenen Einrichtung. Wie könnte man sich das vorstellen, Herr Fegert?
Na, das sind Kinder- und Jugendheime, wo aber Familienrichter einen Beschluss erlassen hat nach § 1631b BGB, wo den Eltern, den Sorgeberechtigten, die Genehmigung erteilt wird, das Kind auch mit Zwang zu erziehen in einer Einrichtung, wo das Kind jetzt quasi in seiner Freiheit beschränkt ist. Also das braucht eine richterliche Kontrolle und dann wird so eine Maßnahme angeordnet und muss auch regelmäßig überprüft werden. Ziel solcher Einrichtungen ist quasi, den Jugendlichen wieder so auf die Bahn zu bringen, dass er möglichst schnell aus diesem geschlossenen Setting wieder rauskommt. Das ist also keine Strafe, die angeordnet ist für 2 Jahre oder 3 Jahre, sondern es geht um eine Maßnahme und die hat, sobald sie ihr Ziel erreicht hat, also dass der Jugendliche absprachefähig ist und in einem offeneren Setting auch klarkommen kann, hat die auch ihr Ende. Es geht rein um die Unterstützung der Entwicklung.
Am Ende um die Abwendung einer Kindeswohlgefährdung. Das klingt jetzt für diese Situation so ein bisschen schräg, aber am Ende dient die geschlossene Unterbringung im familienrechtlichen Sinne der Abwendung einer Kindeswohlgefährdung, die in Selbst- oder Fremdgefährdung liegen kann, ne, oder daher kommen kann. Und sie zielt darauf ab, diese Freiheitsbeschränkung möglichst schnell zu beenden, wenn sie unter dem Gesichtspunkt nicht mehr erforderlich ist, ja.
Wenn wir jetzt darüber reden, die Strafmündigkeit auf 12 Jahre herabzusetzen, wann sind denn Kinder reif genug, dass sie ihre Taten und den Folgen einschätzen und abwägen können?
Wir haben hohe individuelle Schwankungen. Also im Prinzip ist unsere Strafmündigkeitsgrenze ja 100 Jahre alt, bis auf eine belastete Zeit in der Nazizeit, wo sie schon mal herabgesetzt wurde auf 12 Jahre. Und man kann sagen, in diesen 100 Jahren ist die körperliche Entwicklung messbar akzeleriert. Pubertät beginnt früher, Eintritt der ersten Periode und so weiter. All das ist deutlich früher messbar. Für die mentale Entwicklung, für die moralische Reifung gibt es meines Wissens keine guten Daten, die was Vergleichbares belegen würden. Also wir haben eigentlich immer noch die gleiche Sache, und das sind aber 14-Jährige, sind auch nicht so reif und autonom, dass sie alles abgewogen entscheiden. Ja, wir haben keine empirischen Nachweise, dass sich im Prinzip die Annahmen, die bestanden haben, als man gesagt hat, wir setzen diese Grenze absolut und indiskutabel. Das ist ja eine Rechtsvermutung. Danach ist man strafmündig, vorher nicht. Und die kann auch nicht diskutiert werden im Einzelfall. Und das ist auch richtig so, sonst müssten wir ja jeden Einzelfall begutachten. Wir haben das so festgelegt und man bräuchte jetzt gute Argumente zu sagen, da hat sich massiv was verändert, oder das Argument, ich ziele was auf was anderes ab, und da würde ich Herrn Becker entgegenkommen. Also wenn das gerahmt ist in einem bestimmten Kontext, dann würde ich sagen, da können wir drüber diskutieren, aber das wird in Deutschland sehr, sehr viel Geld kosten. 12-Jährige sind für eine Strafe, für eine Begegnung mit einem Jugendrichter durchaus auch empfänglich. Die bekommen ja auch Sanktionen und Strafen in der Schule. Die Frage ist dann das Sanktionsrepertoire und welches Hilferepertoire man damit verbindet.
Wissen denn Kinder, die 12 Jahre alt sind, begreifen die das, was das heißt, wenn jemand stirbt, wenn sie jemanden töten?
Ich würde das im Normalfall erstmal unterstellen.
Ja, die wissen das. Also das Unrecht der Tat verstehen die allermeisten 12-Jährigen. Und wir haben ja auch bei unserer jetzigen Altersgrenze von 14 Jahren im Jugendstrafrecht spezielle Regelungen im § 3 Jugendgerichtsgesetz, wo man schaut, ob ein individueller Täter, der eine psychische Beeinträchtigung oder ein Entwicklungsdefizit hat, gerade bei Sexualstraftaten. Herr Becker hat es vorhin gesagt, die sind selber noch quasi nicht richtig orientiert und machen dann schlimme Dinge, ob die da das Unrecht der Tat einsehen konnten. Aber bei Tötungsdelikten, bei Diebstahl, das ist bis in dieses Alter vermittelt worden.
Ich glaube, man muss es wirklich auseinanderhalten. Das eine ist, Altersgrenzen sind immer eine Setzung. Das gilt fürs Rentenalter, das gilt für was weiß ich, alle möglichen Altersgrenzen, auch im Kindes- und Jugendalter. Die muss man irgendwie festlegen, wenn man nicht im Detail immer eine Einzelfallprüfung machen will. Und das ist häufig weder besonders realistisch noch besonders gerecht. Insofern ist auch die Frage danach, gibt es einen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass genau diese Altersgrenze richtig ist, eine falsche Frage. Also dieser Beweis kann in der Form nicht geführt werden. Und ich würde das auch nochmal verstärken, wenn das jetzt zum Teil so gerahmt wird, dass die Befürworter der Beibehaltung der Altersgrenze sozusagen den Beweis führen müssen, dass sich nichts geändert hat, dann finde ich das rechtsstaatlich schon auch ein bisschen problematisch, weil ich finde dann doch, dass man die Anwendung von Strafrecht und nicht die Abwesenheit begründen muss. Im Übrigen gilt, wie Herr Fegert zu Recht gesagt hat, es gibt keine Erkenntnisse dazu, dass auf der psychosozialen Seite sich die Lage verändert hat. Dieser Nachweis wird übrigens auch nicht führbar sein, weil eine Vergleichsgruppe von 14-Jährigen aus 1923, die finden sie aus naheliegenden Gründen nicht mehr. Insofern ist es schon praktisch nicht so richtig möglich. Aber ich glaube, dass die Frage wichtig ist, was verbinden Menschen mit dieser Forderung? Das ist ja hier auch schon mehrfach angesprochen worden. Also will man wirklich die Kinder im Jugendstrafrecht haben, in dem Jugendstrafrecht, was wir hier haben? Und da wundere ich mich dann manchmal schon, dann, also nun wird gesagt, ja, wir wollen diese Strafmündigkeit senken. Nee, aber natürlich soll das nicht so sein wie normales Jugendstrafrecht. Die sollen nicht in Jugendgefängnisse, nein, und die Bagatelltaten, die wollen wir auch nicht entsprechend behandeln. Aber wir brauchen doch sozusagen intensive Formen von Hilfe. Und da wird es dann schon etwas schräg, auch wenn von der Argumentation her, wenn das Problem darin liegt, dass es an einer Versorgungsstruktur und Unterstützungsstruktur fehlt für hochauffällige Kinder, dann kann doch nicht die Antwort sein, dann senken wir die Strafmündigkeit. Weil übrigens in dem ganzen Bereich Hilfen für junge Straffällige ist die Lage nicht besser, was den Fachkräftemangel angeht und was die Versorgung angeht. Da haben wir die gleichen Defizite im Bereich Jugendhilfe, im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie, dass es Versorgungsprobleme gibt.
Ich würde es vielleicht aber trotzdem noch ergänzen wollen, in dem Sinne, dass es eben manchmal auch ganz wichtig sein kann, diesen Kindern zu sagen, was du gemacht hast, das war kriminell und das war eine Straftat. Auch aus symbolischen Gründen, statt es zu relativieren, zu sagen, na, du bist ja noch nicht strafmündig und da warst du noch nicht reif genug und das alles abzuschwächen. Das ist, glaube ich, manchmal so unser Problem, wie wir damit umgehen.
Ich sag doch meinem Achtjährigen auch nicht, ach, ist nicht so schlimm, dass du was geklaut hast, du bist ja noch nicht strafmündig. Das macht man nicht, unglaublich. Und wenn du so und so alt wärst, dann würde auch das strafrecht. Aber also ich glaube, dass zum Teil auch eine große Fantasie ist, dass mit der Erkenntnis, dass das System Strafrecht nicht anspringt, eine irgendwie geartete Verharmlosung oder Entschuldigung von bestimmten Taten einhergeht. Das ist doch, entspricht doch auch nicht der empirischen Realität von Erziehung und ist doch auch inhaltlich Unfug.
Ich würde kurz Frau Hönk zustimmen, gleichzeitig aber die Seite der Betroffenen einbringen. Es gibt ja Opfer bei den Taten, die in einem Strafverfahren quasi auch über eine Nebenklage mit präsent sein können. Und man hört natürlich viel von Eltern von Betroffenen, Opfern von den Betroffenen selbst, dass es nie einen Punkt gab, wo mal ausgesprochen wurde, was passiert ist. Und ich glaube, das ist schon auch ein Punkt, den man mitreflektieren muss, gerade bei so schweren Taten, dass die Behandlung dieser Fälle in Foro, natürlich in einem geschützten Rahmen, weil es um Kinder und Jugendliche geht, für die Tatopfer eine wichtige Bedeutung hat und dass sie ja auch irgendwo ein Recht auf rechtliches Gehör haben. Also ich denke, das wäre für mich die stärkere Güterabwägung, wenn man jetzt über die Dinge nachdenkt. Auch die Frage, beeindruckt das dann einen jugendlichen Straftäter, wenn er sieht, was er da angerichtet hat?
Aber auch dazu kann man sich ja andere Formen vorstellen. Also die Erfahrungen von Opfern in Strafverfahren sind ja auch durchaus hoch ambivalent. Ich verstehe das Anliegen nach Unrechtsmarkierung, also sowohl individuell bei betroffenen Opfern, Angehörigen und so weiter und auch gesamtgesellschaftlich. Aber das ist ja im Übrigen was in anderen Diskussionen auch stattfindet. Können wir als Gesellschaft Unrechtsmarkierung wirklich nur noch über Strafrecht herstellen, mit der problematischen Folge übrigens, dass wenn dann strafrechtlich nichts dabei rauskommt, aus Gründen, die wir aus rechtsstaatlichen Gründen hoffentlich gemeinsam wollen, plötzlich wieder das große Geschrei losgeht und sagt, jetzt wurde freigesprochen, Skandal, Skandal, weil aus irgendwelchen Gründen die Tat nicht nachweisbar ist oder der Verurteilte, die Tatverdächtigen, die schuldunfähig sind oder aus anderen Gründen der Verurteilung nicht gelingt. Dann haben wir doch auch ein Problem. Also wenn der einzige Raum für Unrechtsmarkierung Strafverfahren sind und Strafrecht sind, dann weisen wir auf ein gesellschaftliches Problem hin, Werte und richtig und falsch zu vermitteln.
Wenn wir in die Schweiz schauen, wo die Strafmündigkeit bei 10 Jahren liegt, da gibt es dann allerdings spezialisierte Kinderheime, wir haben es schon kurz angesprochen, in denen bestimmte Qualitätsstandards für Therapien und Erziehung garantiert werden. Freiheitsstrafen gibt es erst für ab 16-Jährige, also das muss man auch dazu sagen, wenn wir jetzt über Strafrecht reden. Wir haben schon gesagt, es ist sinnvoll, dass Kinder Konsequenzen spüren. Jetzt ist es in Großbritannien so, auch da gibt es eine andere Strafmündigkeit. Da haben zum Beispiel 1993 zwei 10-Jährige ein Kleinkind aus einem Supermarkt entführt und totgeschlagen und die wurden zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Hat das eine Abschreckungswirkung?
Gucken Sie mal auf die Zahlen in den beiden Ländern, die sind nicht besser als bei uns, zum Teil schlechter. Hartes Strafrecht bringt richtig wenig. Das ist so schwer, das zu akzeptieren ist. Also bei dem Vergleich mit anderen Jugendstrafrechtssystemen, Sie haben es schon angedeutet, muss man immer sehr gut gucken, was heißt eigentlich Strafmündigkeit in dem System? Was ist alles mit Strafe überhaupt belegt? Also habe ich mehr im Ordnungswidrigkeitenrecht, mehr im Strafrecht? Das macht was mit dem System. Und dann, was heißt es eigentlich, strafmündig zu sein? Welche Sanktionen oder Rechtsfolgen lassen sich damit verbinden? Sie haben es eben erwähnt. Insofern ist der Vergleich kompliziert. Sie haben Länder mit einem sehr, sehr hohen Strafmündigkeitsalter, andererseits aber dann mit einem sehr, sehr repressiven Jugendhilfesystem. Das ist in der Sache dann auch nicht so richtig anders. Also ein wichtiges Argument scheint mir, gerade wenn auf diese Länder gezeigt wird mit der niedrigeren Strafmündigkeitsgrenze, da sind die Entwicklungen vergleichbar.
Da muss man der Abschreckungswirkung, aber umgekehrt, wenn man die Langzeitverläufe anschaut, wir konnten ja als Evaluatoren einen Modellversuch im Schweizer Jugendstrafvollzug und normaler Jugendhilfe über 15 Jahre begleiten. Es sind deutlich geringere Rückfallraten da, was sich aber auf die massiven pädagogischen Interventionen und die, sag ich mal, mit viel Geld erkauften guten Bedingungen, auch mit Traumapädagogik und so weiter zurückführen würde. Also es ist nicht die Abschreckungswirkung, sondern es ist eher die Frage, dass für die strafrechtlich Platzierten quasi der Qualitätsstandard allgemein in der Jugendhilfe eher nach oben gehoben wird, in einem völlig anderen System als dem bei uns. Mhm. Und das ist, glaube ich, das ist einfach immer voraussetzungsvoll. Welche Zahlen vergleiche ich? Wir haben in Deutschland überhaupt keine Langzeitstudien zu den Verläufen dieser Kinder und Jugendlichen. Es fängt schon an, dass wir solche Sachen trefflich diskutieren, aber diese wirklich problematischen Lebensverläufe dieser Kinder auch nicht nachuntersuchen. Das geht nicht innerhalb von Legislaturperioden, sondern man müsste sich längere Zeit nehmen. In der Schweiz hatten wir 15 Jahre, ja, das hat 20 Millionen Euro gekostet, ist die größte Studie in diesem Bereich in Europa. Es geht um solche Dimensionen, um dann bessere Antworten zu haben, was kommt am Ende raus. Da haben sehr viele einen Schulabschluss etc.
Also wir brauchen eine bessere Versorgungsstruktur, eine bessere Betreuung von Tatverdächtigen. Würde es denn dabei helfen, unabhängig von der Diskussion um das Alter bei der Strafmündigkeit, würde es denn helfen, wenn strafunmündige Tatverdächtige schneller in Kontakt mit der Justiz kämen, mit einem Richter, einer Richterin oder mit der Polizei?
Ich persönlich teile diesen Eindruck, denn es geht nicht unbedingt darum, dass es immer ein Psychologe sein muss, sondern es geht darum, dass man da einen lebenserfahrenen Menschen hat. Dazu zähle ich dann auch die Richter, die das aufbereiten sollen und dem Kind dann klar machen, was es eigentlich angerichtet hat. Ich glaube übrigens, genauso wie eben angesprochen, gerade bei den Straftaten, wo es um Impulskontrolle geht, da muss man sagen, je weniger das Ganze geplant ist, eine Tat zu begehen, desto weniger abschreckend ist das. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig formuliert. Bedeutet also, Impulsstraftaten wird man nicht verhindern können durch eine höhere Strafandrohung. Aber wenn es so geplante Straftaten sind, da ist durchaus die Chance da, dass jemand anfängt, sich einen Kopf zu machen und zu sagen, hey, ich bin jetzt strafmündig und jetzt würde ich auch tatsächlich in den Knast gehen. Und das will ich nicht. Also das hat man auch erlebt in den Karrieren von jugendlichen Kriminellen, dass die bis 14 voll aufgedreht haben und danach dann irgendwo runterkamen und noch nicht mal wegen staatlicher Intervention, sondern weil sie wussten, dass ab jetzt Sanktionen gegen sie verhängt werden können.
Kann man denn sagen, welche Konsequenzen oder Sanktionen, sagen Sie, bei minderjährigen Tatverdächtigen wirken, also wirklich dauerhaft wirken? Welche Erfahrungen haben Sie da aus Ihrer Praxisarbeit?
Also es gibt keine Studien dazu, welche Sanktionen wirken. Das ist ja genau das Problem. Wir wissen, welche Hilfen wirken. Und letztendlich wirkt wirklich, die Jugendlichen in eine Beziehung zu bringen. Und wenn ich nochmal das Beispiel Schweiz nehmen darf. Also meine Frau ist Leiterin des Bereichs Strafvollzug, Bewährungshilfe und so weiter im Kanton Schwyz. Die jüngeren Kinder, ich habe sie nämlich extra nochmal gefragt, die sehen in der Regel einen Jugendanwalt. Die gehen gar nicht zu einem Gericht. Das heißt, ein Mensch, der eigentlich aus der Funktion Staatsanwalt kommt, bespricht mit ihnen das Delikt und erklärt, was passieren sollte. Dann kommen die Maßnahmen der Jugendhilfe, aber die Jugendanwaltschaft verfolgt das die ganze Zeit, und wenn zusätzlich eine Therapie notwendig ist, dann wird die angeordnet und bezahlt. Also die macht quasi wie so ein Case Management durch das Hilfesystem, und es gibt eine weitere Ansprechperson. Und viele dieser Kinder und Jugendlichen melden sich noch nach Jahren bei diesen Ansprechpersonen. Ich glaube, es kann nur über Beziehung funktionieren, und wie man das jetzt dann im jeweiligen Land umsetzt, ist, glaube ich, eine Sache, die wir im ganzen Interventionssystem uns anschauen müssen. Und wir brauchen Forschung, muss ich einfach nochmal sagen, weil viele dieser Fragen können wir berechtigterweise nicht beantworten.
Wie funktioniert denn wirksame Prävention? Wie lernen Kinder sinnvoll, Wut und Ärger zu verarbeiten, zu kanalisieren, ohne dass sie ausrasten und irgendwas Schlimmeres passiert?
Ich würde hier nochmal anschließen an Herrn Fegert. Die Kinder brauchen Begleitung. Begleitung, die jetzt nicht im Sinne von Kontrolle verstanden werden soll, dann blocken sie sofort, sondern einfach, dass sie wissen, ich habe da jetzt, glaube ich, was falsch gemacht, und das berede ich mit meinem Vater, mit einem väterlichen Freund oder mit einem Anwalt oder was auch immer. Wir lassen sie viel zu sehr alleine, und so kann es sein, dass erstmal, ich habe es vorhin angesprochen bei den Sexualdelikten, dass sie selber zu Tätern werden, aber sie können auch schneller zu Opfern werden. Ich halte es also für wichtig, dass unsere Kinder mehr Begleitung bekommen.
Sie sagen wir, wen meinen Sie mit wir? Sind das dann die Eltern, sind das die Schulen, sind das die Kindergärten?
All die. Bei den Eltern fängt es natürlich an. Es ist erwünscht, dass beide Eltern berufstätig sind, und das ist auch das Recht der Eltern. Aber das bedeutet, dass natürlich oft dann auch beide Elternteile nicht da sind, wenn die Kinder nach Hause kommen, die Kinder auf einen Hort angewiesen sind, wo die Hortversorgung meistens auch mittlerweile recht dürftig ist. In den Schulen geht es nicht nur um Wissensvermittlung, sondern auch um Wertevermittlung, und dass die Lehrer mit den Kindern sprechen, genauso wie in den Kitas. Also es muss ganz früh beginnen, dass die Kinder merken, da ist jemand, der hört mir zu, der tröstet mich auch mal, wenn ich was falsch gemacht habe, kritisiert mich auch mal, und dann werde ich von dem übergeben in die Schule, und so geht es dann weiter. Also es war früher einfach mehr Kontakt untereinander, und jetzt ist es alles ein bisschen anonymisierter und auf Eigenständigkeit abzielen, und da gibt es eben auch bei Kindern und Jugendlichen sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Einige sind eben später für ein Universitätsstudium geeignet, weil sie sehr selbstständig sind, sehr eigenverantwortlich handeln, sehr diszipliniert sind. Und andere sagen, ich hätte gerne klare Ansagen in der Ausbildung, was ich wann zu machen habe, und lerne daran. Der Mensch ist da sehr unterschiedlich.
Aber es gibt Befunde, die klar zeigen, was der erfolgreichste Erziehungsstil ist, wenn es um Impulsivität und Impulsivitätsstörungen geht. Und da kann man sagen, eigentlich Freiheit in Grenzen ist das Ideale. Wenn man das vergleicht mit einer autoritären Erziehung, die nur Grenzen und Verbote setzt, hat man deutlich mehr Impulsivität. Und wenn man reines Laissez-faire hat, dann ist es auch schwierig. Also es geht darum, dass Eltern und andere Erziehungspersonen leichte Grenzverletzungen frühzeitig ansprechen, immer wieder auf Regeln hinweisen, sodass die gelernt werden. Und das altersabhängig, bei den kleinen Kindern verhandelt man da über das Zimmer aufräumen. Und bei den Großen, wer da immer noch drüber redet und nicht über Drogenkonsum, Probierkonsum und so weiter spricht, hat irgendwo die Entwicklung verpasst. Das Zweite ist, wir haben soziale Kontrolle in der Gruppe, und wir haben extrem viele Befunde, dass Selbstregulation erlernt werden kann, vor allem in einem Unterricht, der mehr Verantwortung an die anderen Mitschüler übergibt. Also in den USA gibt es empirisch sehr gut untersuchtes Good Behavior Game, wo eigentlich die Verhaltenskontrolle über Untergruppen im Unterricht über die Mitschüler gemacht wird. Also es gibt Möglichkeiten, es gibt viel empirische Befunde, die sind aber zum Beispiel im Schulwesen bei uns in Bezug auf Selbstregulation kaum umgesetzt. Und wir müssen sehen, das ist das zentrale Lernfeld, wo wir nicht nur Kulturtechniken lernen, sondern eben auch das Zurechtkommen in der sozialen Umgebung.
Was Sie gesagt haben, Beziehungen, Interesse und damit verbundene Kontrolle, und zwar eben dauerhaft und ständig, das sind, glaube ich, durch unterschiedliche Akteure, weil nicht immer jede Beziehung funktioniert, ist, glaube ich, das Wichtige und nicht noch irgendein schnelles Programm, was durch die Kindergärten und Schulen genudelt wird, in der Idee, so machen wir jetzt dann Gewaltprävention, sondern das ist ein langer Prozess und über diesen gesamten Prozess ihrer Entwicklung brauchen Kinder und Jugendliche starke Erwachsene, die sie begleiten.
Von Raub bis Totschlag. Ab wann sind Kinder schuldfähig? Darum ging es heute im Forum bei SWR Kultur. Meine Gäste waren Rainer Becker, Polizeidirektor außer Dienst, Ehrenvorsitzender der Ständigen Kindervertretung bei der Deutschen Kinderhilfe, Professor Dr. Med-Jörg Fegert, ärztlicher Direktor der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des Uniklinikums Ulm, und Theresia Höing, Professorin für Recht der Kindheit und Jugend an der Universität Kassel. Mein Name ist Marion Theis. Danke Ihnen fürs Mitreden und Ihnen fürs Zuhören.